Der Predigttext steht bei Matthäus im 26. Kapitel. Jesus in Gethsemane. Da kam Jesus mit ihnen zu einem Garten, der hieß Gethsemane, und sprach zu den Jüngern: Setzt euch hier, solange ich dorthin gehe und bete. Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und sprach: Mein Vater, ist's nicht möglich, dass dieser Kelch an mir vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke? So geschehe dein Wille. Und er kam und fand sie abermals schlafend, und ihre Augen waren voller Schlaf. Und er ließ sie und ging abermals hin und betete zum dritten Mal und redete dieselben Worte. Dann kam er zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünder überantwortet wird. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, er ist da, der mich verrät.
Ja, ihr Lieben, passt dieser Text, den uns Regina gerade gelesen hat, passt das zu deiner Stimmung heute Morgen? Was ist das überhaupt für eine Stimmung im Moment, in der wir sind, in der ihr seid? Das ist ja ein ziemlicher Gegensatz, oder? Draußen herrlichstes Frühlingswetter und Sonnenschein, die Vögel haben heute Morgen schon gesungen. Unser Herz blüht fast auf, wie die Blumen draußen explodieren. Und dann schauen wir in die Nachrichten und sehen Tod und Zerstörung. Das kommt uns so nah. Nicht nur durch die Menschen, die herkommen. Betrifft uns emotional. Vielleicht stärker als die meisten Kriege, die in den letzten Jahren wir über den Fernsehschirm genommen haben, weil es regional so nah ist. Es kommt uns so nah, weil wir auch merken, wie es uns betrifft. Nicht nur, dass auf einmal das Mehl in Regalen und Öl ausverkauft ist, dass die Benzinpreise in die Höhe schießen und mit ihnen die Sorgen in die Höhe schießen. Was wird das alles? Kann das alles gehen? Und auch sonst. Diese Frühlingsgefühle sagen uns, Corona ist vorbei. Aber die Zahlen sagen was ganz anderes. Und wir sehen uns so nach einem Stück Normalität, oder? Das Leben genießen zu können. Aber die eine Krise ist noch nicht überwunden, sondern wir sind vielleicht mitten in irgendeiner sechsten Welle oder keine Ahnung was. Und da kommt die nächste Krise. Und das eine macht uns so hilflos wie das andere. Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um? Die einen mit Aktionismus, nicht? Da werden reihenweise Hilfstransporte in die Ukraine oder zumindest nach Polen organisiert. Bald wird deutlich, das muss koordiniert werden, damit auch die richtige Hilfe ankommt und am richtigen Ort. Ich will das gar nicht kritisieren. Ich bin erstaunt und erfreut über eine solche Welle der Hilflosigkeit, der Hilfsbereitschaft in dieser Hilflosigkeit. Ich habe es gerade gehört vom Markus hier, der Kollege aus Leteln, dass da ist ja die Flüchtlingsunterkunft in Leteln wieder aufgemacht worden, dass da reihenweise Menschen da vom Heimatverein und andere da tagelang fast da mitgeholfen haben, Betten aufgebaut und alles Mögliche. Und diese Spendenbereitschaft an Kleider und Lebensmittel ist so groß, dass ein Stopp, ein Annahmestopp schon gemacht werden musste. Es scheint mir so zu sein, dass es uns gut tut, wenn wir uns so hilflos fühlen, dass wir wenigstens irgendwas tun können, wenn wir schon diesen Krieg nicht verhindern können, aber wenigstens den Menschen helfen, den Einzelnen. Andere aber macht all das müde. Das eine ist Aktionismus oder ich will wenigstens irgendwas tun. Das andere ist, dass Menschen müde werden. Es ist zu viel. Krise an Krise. Schon zu viele Corona-Regeln, Schutzkonzepte und Diskussionen, wie man damit umgeht und was das alles mit uns macht. Wer das in Frage stellt und warum. Und all diese anderen Dinge, die jetzt noch oben drauf kommen. Und wo ist die Perspektive? Wo soll das alles hinführen? Wer soll das alles bezahlen? Und wo ist Gott in all dem? Ich erkenne in mir beides. Den Wunsch, etwas zu tun. Und gerade in der Woche, in der ich in Quarantäne war, habe ich so viel geplant. Jetzt für diese Zeit, Ende März, Anfang April, weil ich dachte, jetzt geht es wieder los. Im Moment bin ich unsicher, was das alles ist. Und wir wollen für den Frieden beten. Und viele Menschen begleiten und Wege suchen in dieser Krise. Aber ich merke auch, wie es mir manchmal zu viel ist. Und Aktionismus allein es eben nicht ist. Wo ist der Weg? Leid ist ein Teil unseres Lebens. Jeder von uns muss seinen Weg finden und ihren, damit umzugehen. Natürlich, und so habe ich es eben in dem Taufgottesdienst ausgedrückt, als gerade als Eltern, da wollen wir doch gerne unsere Kinder vor all dem bewahren. Und wir wünschen gerade, und ich wünsche es euch Jugendlichen so, dass ihr wieder schon einen Großteil eures bewussten Lebens mit all diesen Dingen lebt, wieder ein Stück das Leben genießen könnt. Und doch wissen wir ja letztlich, wir können es nicht machen. Vielleicht sind wir auch viel zu lange, auch als Erwachsene, in der Illusion gewesen, wir hätten die Welt im Griff. Mit ihren Krankheiten, mit ihren wirtschaftlichen Verflechtungen. Doch wenn es so dicke kommt, dann wird uns bewusst, es ist dem nicht so. Können wir trotzdem das Gute noch sehen? In all diesem? Das Schöne in dem Schweren? Wo ist unser Weg in diesem Gegensatz? Lass uns miteinander auf Jesus schauen und auf seine Jünger. Und den Text, den uns Regina eben gelesen hat. Auch da steckt ein Gegensatz drin. Sie hatten miteinander gefeiert, das Passafest. Das Passafest, dieses Fest der Freude, das Fest der Befreiung. Sie haben zusammen den Lobgesang gesungen. Und dazu gehört, dass da dieser Kelch gereicht wird. Einer am Beginn, einer am Ende des Essens. Und mittendrin nimmt Jesus diesen Kelch, den Kelch der Freude. Er nimmt ihn in der Hand und dann kommen auf einmal diese Worte, das ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Was für ein Schock für die Jünger. Wobei, eigentlich wussten sie es. Jesus hat es vorher angekündigt. Nicht? Er hatte vorher gesagt, dass es so kommen wird, dass Leid und Tod vor ihm liegt. Die Jünger wollten es nicht wahrhaben. Und jetzt noch einmal wird es ihnen neu gesagt. Und so auch das Brot kriegt eine neue Bedeutung. Das steht für meinen Leib, der für euch gebrochen wird. Und dann die Sache mit Judas, der Freund, so war es doch, der 3 Jahre mit ihnen durch die Gegend gezogen ist. Auf einmal ist er weg. Und da dieses Gespräch zwischen ihm und Jesus und er ist der Verräter? Was geht da ab? Was ist in den Gefahren? Was wird nun passieren? Und sie gehen in den Garten. Erstmal, um dort zu übernachten, wie sie das so oft gemacht haben, irgendwo einen ruhigen Ort gesucht, bei dem sie im Freien übernachten konnten. Und die Jünger werden müde. Ist es nur, weil es schon so spät ist? Oder ist es, weil der Wein seine Wirkung tut und ihre Augen schwer werden lässt? Oder ist diese Müdigkeit auch was anderes? Ist diese Müdigkeit auch ein Ausdruck ihrer Hilflosigkeit, ihrer Ohnmacht? Was kann ich denn schon tun? Wenn schon Jesus, der immer so souverän mit allem umgegangen ist, auf einmal so anders wirkt und dann die beiden Jünger, die er mit sich nimmt in die andere Ecke des Gartens zum Beten, sie hören dann seine Worte, meine Seele ist zu Tode betrübt. Und die Jünger schlafen ein. Mit dieser Mischung aus Müdigkeit und Ohnmacht. Fast einer depressiven Müdigkeit. Und Jesus ringt mit Gott. Er weiß, was Schweres auf ihn zukommt. Er hat doch schon davon gesprochen. Er ist bereit, diesen Weg zu gehen. Aber nun zögert er. Obwohl Gott in ihm ist, Gottes Kraft in ihm ist, da ist der Mensch, Jesus, der natürlich ein Mensch ist, wie du und ich. Und es ist zu viel. Und darum so diese Bitte, mein Vater, ist es möglich, so lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Warum Kelch? Was Jesus hier meint, ist der Kelch des Zorns. Von dem hat wohl als erstes Jesaja gesprochen damals. Jesaja in einer Situation, als das Volk Israel auch Schweres, fast über die Kräfte gehendes erlebt hat. Krieg, Zerstörung ihrer Heimat, Verbannung, dann Wiederkommen in ein zerstörtes Land und Mutlosigkeit, wie soll das alles werden? Und angesichts dieser Mutlosigkeit spricht der Prophet hinein und er redet davon, es ist so, als ob ihr den Kelch des Zorns getrunken habt. Und dieser Kelch bewirkt, dass ihr taumelt. Spricht von diesem Kelch als von dem Taumelbecher, so heißt es später auch. Aber er nimmt dieses Taumeln da schon auf. Und Taumeln, ja, ist das, was passiert, wenn wir Alkohol trinken in größerer Menge. Ne? Dass wir nicht mehr geradeaus gehen können und darum taumeln, sondern dass wir auch nicht mehr klar denken können. Und ich glaube, das wissen alle, die schon mal Alkohol getrunken haben, in etwas mehr, als einem vielleicht gut war, dass es tatsächlich nicht nur Lockerheit bewirkt, sondern dann irgendwann auch tatsächlich dieses, dass man nicht mehr denken kann, klar. Und dass man auf einmal nach der Freude oder der Gelassenheit kommt auf einmal oft bei vielen Menschen dann so eine Traurigkeit rein. Der Kelch des Zorns. Dieses Taumeln, ne, dieses nicht mehr klar denken können, dieses kraftlos und müde werden. Das, so beschreibt er es, das hat dieser Krieg und all diese Folgen bei ihnen bewirkt, beim Volk. Und so gibt es eben auch bei Jesaja einen Weckruf. Schaut wieder nach vorn. Ja? Sucht den klaren Blick auf Gott und wieder nach vorne. Und ich glaube, diese Erfahrung, die gibt es bis heute. Dass eben auch die Erfahrung von Schmerz und Leid dazu führen kann, dass man nicht mehr klar ist in seinem Denken, sondern durcheinander. Dass man panisch oder kraftlos oder mutlos wird. Dass man abgestumpft ist, müde. Und darum, dass dieser Kelch des Zorns das bewirkt. Hier bei Jesus ist es anders. Ja, er hat auch Angst vor dem, was auf ihn zukommt. Ja, er will dem am liebsten ausweichen. Und doch sagt er, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und so nimmt er den Weg an. Und so bekommt er die Kraft, die Aufgabe zu tun, die er tun soll. Und so verändert Gott in ihm und durch ihn diesen Kelch des Zorns zum Kelch des Heils. Und dieses Bild zieht sich durch die Bibel. Hartmut Frischer hat das in seinem Buch über die Offenbarung ausgeführt, dass an welchen Stellen dieses Bild des Taumelbechers auch sich durchzieht. Auch bei Jesaja wird er nochmal aufgegriffen und gesagt, dieser Weckruf geht nicht nur an das Volk, klar zu schauen auf Gott. Es geht auch ein Weckruf an die Völker zu sagen, passt auf, Gott reicht euch diesen Becher. Und in der Offenbarung wird es dann aufgegriffen, dass dieser Becher dem Babylon gereicht ist. Das als Bild für die gottlose Welt. Und dieses nicht mehr klar auf Gott schauen können, wird zum Bild dafür, diese Orientierung an Gott, an seinen Werten aus dem Blick zu verlieren. Zugleich ist es der Becher des Zorns. Aber dann eben auch dieser Weckruf bleibt bei Jesaja und eben hier bei Jesus. An die, die vertrauen, Gott will diesen Becher des Zorns verwandeln in einen Becher des Heils, in einen Kelch des Heils. Und das meint, dass es nicht nur die Kraft der Vergebung ist für das, was wir falsch machen, wo wir Gott Grund geben, zornig zu sein, auch da, wo wir Orientierung verloren haben, da, wo wir die Maßstäbe Gottes nicht im Blick hatten. Zugleich ist es der Becher, der Kelch dieser Kraft Gottes. Weil Jesus den Zorn auf sich genommen hat, wird daraus das Zeichen nicht nur der Vergebung, sondern der Liebe, die uns zugesprochen wird. Und diese Kraft der Liebe, die wir in uns aufnehmen können und sollen, durch seinen Weg ans Kreuz, nimmt er das eine auf sich und gibt uns das andere. Den Kelch des Heils. Die Kraft des klaren Blicks. Den neuen Mut. Und seitdem dürfen wir wissen, wenn wir Schweres erleben, er ist an unserer Seite. Er ist darin. Aber was heißt das für uns, dass er darin ist? Was heißt das für uns? Ich sagte eben schon, es ist ein Weckruf. Jesus geht hin und weckt seine Jünger, wacht auf und betet, dass er nicht in Anfechtung fällt. Ein Weckruf wie eben schon beim Propheten Jesaja. Ich zitiere nochmal aus Jesaja 51. Da heißt es, werde wach, steh auf, Jerusalem. Ich nehme den Becher des Zorns von dir. Wach auf, zieh an deine Stärke, mach dich los von den Fesseln. All das will Gott uns schenken. Da, wo wir trunken sind vor Angst, panisch vor Sorge, müde in aller Mutlosigkeit, kraftlos in Perspektivlosigkeit. Und wie gesagt, noch einmal, ich finde es nicht verwunderlich, dass all das uns so bewegt und runterzieht, aber das soll es eben nicht. Da spricht uns Gott zu, wach auf. Bete gegen alle Anfechtung. Schau auf mich und erkenne deine Stärke, eine Stärke, die in Schwachheit mächtig ist. Erkenne eine andere Kraft, die Kraft in der Schwachheit, die Kraft, ja, das, was dir die Kraft der Liebe, das, was dir die Kraft gibt, durchzuhalten, dich nicht runterziehen zu lassen, nach vorn zu schauen. Eine Kraft, die nicht darin besteht, dass ich alles kann und weiß. Die nicht daran besteht, dass es mir nichts anhaben kann. Nicht das Versprechen, dass morgen alles vorbei ist. Also ich glaube das nicht. Wir müssen nicht einzelne Teile aus der Offenbarung nehmen, um zu sagen, da sind wir jetzt gerade. Aber ich glaube, die Offenbarung macht das mindestens das deutlich, dass wir in der Endzeit all das eine große Rolle spielt. Krankheit und Leid, Kriegsnot und vieles mehr. Und ich glaube, da diese Welt wird noch manches Schwere, auch gerade in den letzten Monaten, in den nächsten Monaten noch sein. Und doch will Jesus uns darin diese Kraft zusprechen. Und die Kraft besteht darin, dass ich sagen kann, dein Wille geschehe. Ja, dein Wille geschehe. Du bist da. Und ich will dir vertrauen. Was immer geschieht, auch an Herausforderungen, wir sind in deiner Hand. Dein Wille geschieht und werden immer wieder neu beten, dein Wille geschehe. Er soll geschehen. Auch wenn ich noch nicht weiß, wie der Weg aussieht, der vor mir liegt, dein Wille soll geschehen und er wird es. Und wenn ich das so bete, dass ich dann auch das tue, was ich als seinen Willen erkannt habe. Und das ist oft, dass ich sehe, dass ich die Kraft habe. Die Kraft der Liebe habe. Dass ich entdecke, was ich für andere tun kann. Die Kraft, in der wir füreinander da sein können. Und die Kraft entdecke, in der er uns hält und führt. Das ist der Kelch des Heils, den er uns reicht. Ja. Der Kelch, der mit der Vergebung beginnt, dass ich eigenes hinter mir lassen kann und anderes annehmen kann, für diese Welt eintreten kann. Wenn ich diesen Kelch empfange, kann ich sagen, dein Wille geschehe, ich vertraue dir. Und so will ich auch das, was ich nicht verstehe in dieser Welt, was da geschieht, so will ich versuchen, in deinem Willen zu leben, in deiner Liebe und in der Kraft, die uns durchhalten lässt und diese Liebe weitergeben lässt. Amen.